Vom Jäger zum Sammler. Andreas, ich würde gerne mit einer Zahl starten oder einer Statistik. 5% höhere Kundenbindung sorgen für 25-95% Gewinnsteigerung. Das ist kein Fiebertraum. Das ist eine Statistik von Bain & Company. Das ist etabliert und bewiesen. Ist krass. Findest du nicht?
Nee, absolut. Also es überrascht mich jetzt auch nicht. Ich finde es immer schön, wenn solche Dinge untersucht sind und du die raussuchst. Ich habe das einfach auf der Straße gelernt und kann das nur aus der Praxis heraus bestätigen, dass das absolut sinnvoll ist und zielführend. Ja.
25 Jahre alt, die Statistik. So, jetzt frage ich mich, warum...
Die ist auch in 25 Jahren immer noch gültig. Ja.
Hoffentlich nicht. Hoffentlich verändern wir mit der Episode ein bisschen was. Und also ich frage mich halt einfach, warum investieren Firmen bis zu 25 Mal so viel Kapital, nenne ich es jetzt mal, in das Finden eines Neukunden, statt einen Bestandskunden zu entwickeln. Woran liegt das?
Ja, und mit diesen. Und damit den gleichen Ertrag zu erwirtschaften. Ne? Also 25-fach höhere Kosten für das gleiche Umsatzwachstum. Das ist ja die Botschaft, die da eigentlich da drin steckt. Und das ist ja auch dieses Perverse, was da ja teilweise manchmal gemacht wird. Aber wie das komischerweise in vielen Branchen ist man sich da einig. Wachstum geht über Neukunden. Was meines Erachtens zu kurz greift. Natürlich sind Neukunden auch ein Weg zum Wachsen, aber nicht der alleinige. Also wie gesagt, Faktor ist, es ist so und ich glaube, es hat einfach wieder was ganz Menschliches, warum sich alle darauf einigen. Weil in dem Moment, wo man sagt, wir brauchen den Neukunden, weil wir mit Bestandskunden vermeintlich ja schon alles ausschöpfen, was wir machen, was pushtet, müsste man sich ja sonst eingestehen, dass man beim Bestandskunden noch Luft hat und man nicht weiß, wie man sie heben soll, weil man sich keine Gedanken dazu macht, weil man vielleicht auch gar keinen Plan oder System dazu hat. Mhm. Oder einfach, weil man halt glaubt, man macht eh schon alles richtig.
So. Macht es vielleicht Sinn, auch mal darüber zu sprechen, was Wachstum überhaupt ist? Oder was Wachstum überhaupt definiert? Weil du hast jetzt gesagt, Umsatzwachstum, man könnte auch sagen, ja, ich wachse dann, wenn ich eine große Anzahl von Neukunden habe. Ne, die können, es kann auch ein Kunde sein, der im niedrigpreisigen Segment zu mir gekommen ist und nie einen Upsell irgendwie durchgeht, ja, dann wachse ich gar nicht. Vermeintlich wachse ich dann, aber nicht wirklich. Was ist denn Wachstum?
Ja, auch ein Phänomen wäre ja zum Beispiel, ich habe zwar viele Neukunden, die einmal und nie wieder kaufen, ja, wie ich so schön sage, die sogenannten einmal und nie wieder Geschäfte. Einmal und nie wieder,
genau.
Das sind so die klassischen Druckverkaufsgeschichten natürlich auch, die dann eine Rolle spielen, die dann hinterher einfach nicht zufrieden sind, weil das Versprechen zu hoch war, die Leistung zu niedrig oder beides oder der Service Katastrophe war und so weiter. Das ist natürlich Katastrophe, das ist definitiv kein Wachstum, weil das ist einfach nur Geld verbrennen, weil ich sag mal, wenn man jetzt die eigentlichen Neukundenkosten dagegen stellt, dann werden die wenigsten überhaupt noch einen positiven Deckungsbeitrag haben. Ich glaube, Wachstum allgemeingültig sehen die meisten Wachstum als, wenn der Umsatz steigt, dann wachse ich. Mhm. Was meines Erachtens zu kurz gegriffen ist, weil für mich, wenn wäre Gewinn die relevante Größe und den überproportional starke Gewinnsteigerung habe ich halt eben beim Ausbau von Bestandskunden und nicht bei der Neukundengewinnung. Parallel sollte man natürlich aber vielleicht als zweite Kennzahl natürlich auch ein gesundes Wachstum der Anzahl der Kunden auch betrachten, wie die sich entwickeln. Ja? So, also ich glaube, da gibt es schon ein paar mehr KPIs, die man pflegen könnte, als nur in Anführungsstrichen auf den Umsatz zu schauen.
Ein entscheidender Punkt ist halt der für mich letztendlich, ist auch Wachstum über Prozess, über System. Mein eigenes, ja? Weil es gibt sowas, das nennt sich die CRM-Lücke, ja, im Dachmittelstand. Das ganze Beziehungswissen, das spielt sich lediglich im Kopf ab, aber nicht in einem System und schon gar nicht in einem Prozess, der auf das System basiert und der es mir erlaubt, tatsächlich im richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Neu- oder auch in dem Fall jetzt Bestandskunden zu sprechen. Ja? Das ist für mich auch Wachstum.
Kann ich auch leider aus der Praxis nur bestätigen. Ich war ja selber lange Jahre eine Dokumentationsschlampe. Also meine Besuchsberichte waren ganz oft so SP und AH vorgestellt. Das SP stand für die Firmenkürzel, AH natürlich für mich. Und dann hatte ich meine Pflicht nach Besuchsberichten ja erfüllt. Informationsgehalt natürlich gleich null. Habe ich aber auch für mich selber irgendwann gelernt, dass ich damit an meine Grenzen stoße. Natürlich hast du erstmal viel auch im Kopf. Zumindest glaubst du, dass du viel im Kopf hast. Das geht natürlich viel auch Detailwissen verloren oder du vermischt es dann mit anderen Kunden. Und dann belastet dich natürlich unheimlich auch selber, wenn du immer wieder alles quasi dir aus dem Kopf rausgraben musst, anstatt aus dem System wieder rauszusuchen. Und da muss ich sagen, da helfen natürlich auch heute technologische Möglichkeiten, macht es ja viel einfacher als früher. Ich meine, ich habe das gehasst, einfach mich dann irgendwie, wenn du nach einem langen Tag nach Hause kamst, abends hinzusetzen. Morgens um 5.30 Uhr hatte ich auch keine Lust dazu.
Ja.
Also war es halt lange Zeit schwierig, bis ich dann irgendwann mal umstellen durfte, dass ich dann über mein Key Account Assistant, so hieß das dann machen durfte, war zwar Geheimhaltungsstufe und durfte keiner wissen und bla bla bla, aber seitdem hatten wir halt geile Besuchsberichte. Heute brauchst du den Key Account Assistant nicht, weil was habe ich damals gemacht? Ich habe den jetzt reindiktiert quasi ins Telefon, der hat mitgeschrieben.
Ja.
Das kannst du natürlich ja heute technologisch ja anders lösen. Du sprichst das quasi in Memo oder gleich in irgendeine KI ein, die transkribiert ist und macht Notizen draus. Vor allem dann, wenn du die ganzen Dinge ja einfach aus dem Kopf reinhaust, kann er ja hinterher das immer noch sortieren und eine gute Struktur bringen. Ja. So, und das ist aber, wie gesagt, ganz kurz noch, Christian, das liegt aber wieder daran, dass du ja lange glaubst, also wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, mir ging es auch lange so, dass ich geglaubt habe, ich habe ja alles im Kopf und ich weiß ja alles. Plus, jetzt gibt es noch Kollegen, die haben mir auch mal gesagt, Andreas, du darfst nicht so viel weitergeben und so viel sagen, du musst dir ein Kopfmonopol aufbauen, weil dann bist du unersetzlich. Das ist natürlich dann die negative Variante von die Informationen zum Beziehungsmanagement sind nicht hinterlegt, ja.
Ja, naja. Also wie gesagt, System und Prozess ist jetzt auch kein Allheilmittel, ne? Also frei nach dem Motto Garbage in, Garbage out. Ein schlechter Prozess skaliert, ist ein skalierter schlechter Prozess. Also man muss sich natürlich dann auch überlegen, was ist jetzt tatsächlich angebracht, was macht Sinn und wie setzt man es um. Aber ich glaube, man darf sich das tatsächlich mal fragen jetzt tatsächlich. Und auch fragen, welche Kennzahlen gibt es denn oder was?
Aber pass auf, bevor du gleich bis zum Prozess kommst, wir kommen gleich zu dem Prozess und System.
Ich wollte gar nicht zum Prozess sagen, ich wollte einfach nur sagen, wie erkennt man denn, ob man selbst oder wie erkennt man einen Kunden, der wachsen will? Wäre jetzt die Frage an dich gewesen.
Ja, pass auf, da wollte ich gerade sagen, lass uns mal ein paar Dinge aus Best Practice quasi schauen und dann können wir uns ja auch die Frage stellen, wie kann man es natürlich wieder noch besser machen heute.
Ja.
Ich sage mal, Dinge, die mir natürlich damals geholfen haben in meiner Vertriebsarbeit, ist natürlich ein gutes Netzwerk zu haben, was einem dann Informationen zuflüstert, setzt voraus, dass das Netzwerk auch ein bisschen geschult ist, dass die wissen, wann sie an dich denken sollen, bei welchen Kundengruppen sie an dich denken sollen, welche Informationen für dich relevant sind. Das ist natürlich mühsam, das aufzubauen und dann auch noch zu hoffen, dass das Netzwerk das auch mitbekommt. Klar kannst du gucken um deinen Wohnort, Kirchturm, da kriegst du vielleicht ein bisschen mehr mit. Also dass hier so ein großes Maschinenbauunternehmen zwei Orte weiter jetzt gerade wieder zwei Hallen anbaut und ein Parkhaus baut.
Ja.
Das entnehme ich spätestens der Tagespresse. Auch hier gilt natürlich, wenn es für dich relevant ist als Lieferant, das natürlich so schnell wie möglich zu erfahren. Ich glaube, da hättest du ein paar Ideen, wie man das heute besser aufstellt. Ist eine Geschichte. Aber auch ein Klassiker, und ich glaube, das darf sich jeder Vertriebsleiter, der zuhört, auch mal wieder fragen und hat das wahrscheinlich tausendmal erlebt. Wenn du ja als Vertriebsleiter mit deinem Außendienst mitreist und dann quasi mal guckst, was macht der Kollege so, wie läuft der Mitarbeiter, willst du beim Kunden vielleicht auch noch was Schlaues sagen, dann ist ja immer dieses Phänomen, was dann eigentlich zum Fremdschämen führt, ist, wenn dann der Vertriebsleiter so ein bisschen mehr ausholt, weil er natürlich den Kunden noch nicht kennt, wieder was fragt und sagt, wie toll wir doch alle sind. Und auf einmal sagt der Kunde dann so, ach so, das Sortiment macht ihr auch? Aha. Das wusste ich ja noch gar nicht. Und dann siehst du natürlich, wie der Vertriebler jetzt quasi das Loch gerade im Boden sucht und gefühlt verschwinden möchte, weil er den Kunden seit 10 Jahren betreut, aber noch nie über vielleicht das zweit- oder drittstärkste Sortiment mit dem Kunden gesprochen hat. Katastrophe.
Ja, und das, und, was du auf, jetzt gerade... Ja, okay.
Ja, pass auf, bevor du, du willst ja gleich lösen.
Ich will ein Attribut finden, um das zu beschreiben, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ich hab eine praktische Lösung, was wir früher gemacht haben, was einfach grandios einfach ist, was du natürlich heute natürlich auch wieder anders umsetzen kannst. Wir hatten damals einen sogenannten Bedarfskatalog. Als ich in den Fachgroßhandel war mit ein paar über 40.000 Artikeln, es gab einen sogenannten Bedarfskatalog. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Matrix, wo du in der ersten Spalte quasi downwards die Kunden hattest. Und oben in der ersten Zeile quasi in den verschiedenen Spalten die verschiedenen Produktkategorien hattest. Und wenn du die, da waren dann immer so Kreuze drin von wegen Kauf, kauf nicht. Ich habe das dann für mich mal ein bisschen updaten lassen und habe dann aus den Kreuzen mal Umsatzzahlen gemacht, weil es für mich schon einen Unterschied macht, ob der für 50 Euro in der Kategorie kauft oder für 5.000 oder 50.000. Aber das ist ein ganz triviales Tool. Ich glaube, das kennt gefühlt auch jeder. Und ich behaupte trotzdem, 90% der Vertriebler nutzen es nicht. Und
davon, wahrscheinlich da auch bin viele ich mir Unternehmen sicher.
Nicht. So. Und das kann man ja herrlich automatisieren heutzutage, oder? Oder,
ja,
oder
jetzt
prozessual aufsetzen, CRM, keine Ahnung, hau raus.
Ja, aber da sind wir ja schon jetzt schon wieder, da sind wir schon wieder 100 Kilometer rein. Also erstmal alles das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja der Unterschied zwischen entwickle ich oder verwalte ich. Na, also das ist ja ein Indikator. Verwalte ich es einfach, Status quo ist okay, wir machen das so, weil wir es die letzten 10 Jahre so gemacht haben, und machen so weiter, weil das ist ja eine gute Idee, ist ja einfach.
Und ist bequem, ne? Christian, ist auch bequem.
Ja, ist einfach.
Du gehst wieder rein zu Willi, sagst, hey Willi, wie immer, ja, mach fertig, alles so. Klar, tschüss, auf Wiedersehen, gib noch Kaffee her, geh auf
Ja, aber dann passiert halt auch nichts. Ne?
Nee, nichts passiert, außer dass dann irgendwann Willis wegsterben oder in Rente gehen, ja.
Es geht ja auch ein bisschen darum, was funktioniert, ja, viel hilft nicht immer viel. Also das, was du jetzt gerade erzählt hast mit der Matrix, du brauchst ja nicht unbedingt ein CRM. Vielleicht tut's ja die Excel-Tabelle, ja, darüber muss man sich halt einfach nur im Klaren sein, was ich halt meine, und das ist entscheidend. Das Ganze, egal mit welchem Tool, egal mit welchem Prozess, egal ob man das jetzt automatisiert, das funktioniert nur, wenn man hinschaut. Ja, und wenn man hinschaut und wenn man weiß, wann der richtige Moment ist, ob man jetzt aus der Tagespresse entnimmt, dass da die Fabrikhallen gebaut werden, oder man hat vielleicht 6 Wochen vorher idealerweise ein Register abgefragt und schon 6 Wochen vor der Konkurrenz da angefragt, ja, oder sich vorgestellt. Man muss hinschauen, man muss das machen, es geht um Timing. Und dann wird dieser Moment für den Upsell auch messbar. Das ist eigentlich ganz toll. Es ist nur einfach. Es klingt
es ist ja
kompliziert, aber es ist ganz trivial. Finde ich.
Ist es. Und ich sag mal ja auch, nach dem Kauf ist vor dem Kauf, oder? Also ich meine, da kann man ja auch ein bisschen was im Fokus behalten. Ich sag mal, wir hatten früher zum Beispiel, ja, in dem einen Unternehmen, wo ich war, da ging es dann so, hatten wir Verträge zwischen 4 und 10 Jahre. Klar kann man die warten, bis die ausgelaufen sind, und fängt 3 Monate vorher an.
Ja.
Man kann aber ein bisschen früher anfangen, sich diese Themen anzuschauen, ne?
Ja, aber genau das ist halt der richtige Moment, muss es halt sein, ja, und das ist in der Regel, würde ich mal behaupten, halt immer so ein qualitatives Reifesignal, ja, also so ein emotionaler Hochpunkt. Wenn irgendwas ganz besonders gut gelaufen ist in der Zusammenarbeit, wenn auch der Moment da ist, dass man dich als Dienstleister jetzt vielleicht auch empfiehlt, weil du irgendwas ganz toll gemacht hast, das sind so Anlässe für solche Gespräche. Ne, wenn du die Fabrikhalle kommissionierst und da regnet es rein, ne, und du kommst hin und bietest die nächste Fabrikhalle an, während das Dach noch nicht repariert ist, dann ist das Thema ruckzuck vom Tisch. Das ist einfach der falsche Moment.
Ja, ja, das ist genau. Aber ich habe noch ein Negativbeispiel. Ja?
Bitte.
Ich will auch ein Negativbeispiel reinhauen. Es ist ja so ein Beispiel, was seit Jahren auch predige, aber jetzt leider auch selber wieder in der Praxis bestätigt bekommen habe. Jetzt sind wir wieder Autohausverkäufer, ja. Du machst ein 4-jähriges Finanzierung oder Leasing, ist ja egal, ja. Quizfrage, Christian, ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast, wann meldet sich der Autoverkäufer, ja? Das erste Mal wieder?
Naja, also wahrscheinlich dann, wenn der Leasing, also selber schon erlebt, wenn der Leasingvertrag oder der Finanzierungsvertrag entweder ausgelaufen ist, kurz vor dem ausgelaufen ist, ist mir passiert bei einer deutschen Premium-Marke. Ja. Die haben mich angerufen, also hat das Auto schon längst verkauft, ja.
Es ist meistens irgendwie so 3 Monate vorher gefühlt, dann also nach 3 Jahren, drei Vierteljahren, also quasi nach 48 Monaten ist dann der erste Kontaktpunkt. Das ist natürlich weit weg von Kunden glücklich machen, ja. Dementsprechend, wie du ja schon gesagt hast, ne, 5% Steigerung in der guten Kundenbetreuung führt natürlich zu deutlich höheren Erträgen, weil in den 45 Monaten hätte vielleicht für meine Tochter schon was kaufen können, für meine Frau was kaufen können, vielleicht hätte ich mir auch früher ein schönes Auto, ein größeres Auto gebraucht, und so weiter und so fort. Das sind einfach Dinge, die passieren leider immer noch, und eigentlich hat man das Gefühl, müsste doch eigentlich schon 100 Jahre jetzt mal vergessen sein, aber ist es nicht. So. Und deswegen sind solche Dinge, solche Kontaktpunkte im Vorfeld auch wichtig, nicht erst wenn der Vertrag ausläuft, sondern auch zwischendurch einfach mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben.
Ja, und erstaunlich, wie einfach das zu lösen ist.
Ja, vor allen Dingen, also A, wie, ich sag mal.
Passiert ja nur, wenn man sich nicht drum kümmert, das, was du jetzt gerade geschildert hast, eigentlich.
Ja, genau. Und wenn man es, entweder hat man es halt im Kopf, was anstrengend ist, oder man hat ein System, was dann halt komfortabel ist, wenn man es dann natürlich auch ernst nimmt und nicht nur wegklickt. Aber einer meiner Lieblingsfragen, die ich beim Kunden immer wieder stelle, ist, was ist eigentlich gerade deine größte Herausforderung?
Ja.
Das kann sein, dass ich die lösen kann mit meinem Produkt oder Sortiment, ja, Dienstleistung. Kann aber auch sein, dass ich mit dieser Frage quasi etwas bekomme, was ich nicht selber lösen kann. Und dann habe ich jemanden in meinem Netzwerk, der es lösen kann, kann ich eine Empfehlung vorbereiten und werde damit natürlich parallel zum Netzwerkknoten, zu einem sehr wertvollen und bekomme natürlich so auch wieder was zurück auf irgendeinem Dienstweg. Ja.
Ja.
Und bei meinem Kunden bin ich Problemlöser. Also nach dem Motto, nicht nur einmal gehört, sondern nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, Hoffmann anrufen. So, das so beginnt immer wieder auch Telefonate. Sag, Herr Hoffmann, ich habe mal eine Frage, ich weiß, betrifft Sie nicht, aber Sie wissen ja immer irgendeine Antwort, egal was ich jetzt frage. Ja, so. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, aber es ist halt auch sehr wertvoll. Ja? Und so bekommst du auch immer einen Termin beim Kunden.
Gut, also das ist ja jetzt, was du schilderst, bereits das Praxisszenario. Ne? Also da hast du dir ja dann schon Gedanken gemacht. Was sind denn die Triggerpunkte, die für dich halt einfach zählen oder für dein Angebot, ja, wo du dann halt auch wirklich rangehen kannst an das ganze Ding? Und vielleicht sollten wir hier jetzt noch kurz darüber sprechen, wie setzt man das denn um? Ja, also ich würde als allererstes, bevor wir da reingehen, einfach sagen, ohne Technik geht's auch. Hat ja eben schon gesagt, viel hilft nicht immer viel, aber ja. Es skaliert halt nicht.
Ja, und es verbraucht halt Ressourcen und vor allen Dingen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man es halt lange ohne Technik macht, und das habe ich lange gemacht,
ja,
dann wachst du halt irgendwann mal auf oder irgendwann in einem ungünstigen Moment, wo du eigentlich gerade mit deinen Gedanken woanders sein willst, fällt dir wieder ein und sagt, ach, scheiße, Müller wollte ich doch nochmal, da, okay, und so weiter und so. Und das ist natürlich, das verbraucht einfach unnötig Ressourcen deiner internen Festplatte, wenn du es halt nicht irgendwo aufgeschrieben hast, wo du weißt, die Info kommt dann, wenn sie wiederkommen soll.
Ich möchte gerne einen ganz trivialen Punkt jetzt in den Ring werfen, wie es eigentlich relativ einfach ist, diese Triggerpunkte rauszufinden, zu analysieren. Das ist eine sogenannte RFM-Segmentierung. Ja, Recency, Frequency, Monetary. Es ist ein etablierter Anglizismus. Wir übersetzen das jetzt in Aktualität, Häufigkeit und Umsatzwert. Ja, aber darum geht's. Aktualität. Das ist
schon mein Erziehungseffekt, dass du jetzt langsam sogar selber schon anfängst, die Anglizismen zu übersetzen.
Ich schreibe mir das auf mit einem Post-it hier, wo ich dann drauf gucke, wenn ich dann irgendwie so einen Anglizismus bringe, dass ich genau weiß, alles klar, ich muss das jetzt.
Bevor der dumme Hoffmann es wieder nicht versteht, muss es gleich übersetzen.
Ja, deswegen, also der Hinweis RFM ist durchaus ein gängiger Begriff, ja,
für diese gelerntes, Segmentierung.
Aber wir sprechen jetzt mal über Aktualität, Häufigkeit und Umsatzwert. Und ich glaube, das beschreibt ja eigentlich das, wo ich jetzt hin will, relativ gut. Es geht darum,
wie aktuell mal,
ist dieses Signal, wie häufig tritt es aus.
Kommt, Achtung, kurze Durchsage. Dr. Lüthers hält leist seinen ersten Fachvortrag. Dr. Lüthers, bitte.
Der Fachvortrag ist schon vorbei, weil diese drei Begriffe sprechen ja für sich selber. Ne?
Jetzt komm. Ein bisschen kannst du schon noch ausbauen jetzt für mich.
Nee, was gibt's da auszuholen? Ich muss halt einfach überlegen, wo kriege ich Daten, Triggerpunkte her in meinem Customer Journey, User Journey, oh, jetzt wieder bei den Anglizismen, ist aber egal. Aktualität, welche aktuellen Signale gibt es? Wie häufig treten die auf und wie viel wert sind sie denn? Weil auch nicht jeder Kunde, jeder Bestandskunde, um die es ja geht heute, ist ja gleich viel wert. Hier darf man auch noch überlegen.
Habe ich tatsächlich heute wieder mit einem befreundeten Unternehmer gerade drüber gesprochen, ja. Dass man auch manchen Kunden, man sich bewusst trennt, um mehr Zeit für die guten Kunden zu haben.
So. Und was sind das jetzt für Signale im Tagesgeschäft? Was könnte das sein? Mitarbeiterwachstum zum Beispiel.
Mitarbeiterwachstum, ja? Neubauten, auslaufende Verträge.
In meinem Fall jetzt Technologie.
Besonders gerade auch zufrieden. Kriegst gerade ein Lob von dem Kunden geschickt.
Ja, genau, dieser
NPS-Moment. Was für ein Zeug?
Der NPS-Moment, Net Promoter Score, ist sicherlich auch ein Begriff. Ah. Ne?
Ja.
Also der Score, wie wahrscheinlich du weiterempfohlen wirst. Wir müssen mal, glaube ich, so ein Glossar unter jede Episode packen.
Lüthers Hoffmann.
Das Doppelerfolg-Glossar. Da stehen dann die ganzen Begriffe drin. Nee, aber ich meine, gut, da müssen wir jetzt eigentlich nicht drauf weiter
eingehen. Kann man ja googeln, aber klar. Ja.
Also alles
du sagst das. Ja, man sieht ja wieder, ich bin der Mann der Praxis und du kennst wieder die ganzen theoretischen Geschichten dahinter.
Ja, aber ich will das jetzt auch nicht Theorie überladen. Ja, also was ich jetzt eigentlich sagen will, alles das, was für Neukunden funktioniert in der Akquise, da gibt es ja auch die Signale von hier bis Bagdad, ja, was du da alles machen kannst. Aber genau das Gleiche funktioniert für Bestandskunden genauso. Du kannst die Bestandskundensignale genauso lesen und kannst sie genauso verwenden, aber mit einer deutlich höheren Abschlusswahrscheinlichkeit. Weil das Vertrauen ist ja da, es musst nicht erst aufbauen. Es ist genau. Ja da.
Und du kriegst ja auch leicht einen Termin oder kannst gleich nochmal anrufen.
Ja, die kennen dich ja. Weil sie wenigstens einmal Ja gesagt haben zum Hoffmann oder zum Lüthers.
Ja. Nee, absolut. Also einfach machen, ne? Also sagen wir mal, den Bedarfskatalog dann auch parallel mal, auch, kann man ja auch mal sich ziehen. Es geht ja auch darum bei den Bestandskunden, du hast es ja auch gesagt, ne? Die Steigerung quasi in der Kundenbetreuung und Zufriedenheit erreiche ich ja unter anderem auch dadurch, dass ich die Kontaktpunkte hochhalte. Aber natürlich müssen diese Kontakte unterjährig auch eine Relevanz haben. Ja? Es muss ein Thema da sein, warum ich ja mit jemandem in Kontakt trete und nicht nur einfach sagen, hey du, ich wollte mal deinen Kaffee wegtrinken, weil ich habe das Gefühl, du hast so viel Boden noch im Bestand. Ja?
Hast du es mal erlebt in der Historie, dass, oder in deiner Erfahrung auch, dass ein so ein Upsell-Gespräch gekippt ist, weil der Moment falsch war? Dass irgendjemand gesagt hat, Hoffmann, was wollen Sie denn jetzt eigentlich hier? Oder dass ein Kollege passiert ist, der gesagt hat, was wollen Sie denn jetzt hier?
Nee, das ist natürlich, ich sag mal, anders, also ich würde jetzt nicht sagen, gekippt, kann man jetzt so nicht sehen, dass es nicht zum Erfolg geführt ist oder hat, wohingegen, wenn du ja genau weißt, eben Stichwort Mitarbeiterhalle, was auch immer, ja, und du sprichst es dann natürlich an, wenn du weißt, es gibt gerade ein Themenfeld, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein Vielfaches höher. Auch bei dem anderen finde ich es trotzdem mal gut, das überhaupt anzusprechen, weil, wie gesagt, wenn dann der Vertriebsleiter mitfährt und es kommt dann irgendwie raus, dass das Themenfeld noch nie angesprochen ist, das ist natürlich dann auch hochgradig peinlich, ja.
Ja.
Schnaufst du, Herr Lüthers?
Nee, ich denke halt daran, wie du im Prinzip diesen Themenblock jetzt eingeleitet hast. Ja, dass man eben einfach hingeht und dass man dieses Gespräch führt, dass man fragt nach dem Problem, was eben gerade besteht. Es ist gutes Timing und dann geht es im Prinzip auch direkt weiter.
Absolut. Und wie gesagt, ich kann immer nur sagen, irgendwann stößt du, wie du es ja vorhin gesagt hast, du stößt halt, wenn du versuchst, an alles selber zu denken und alles selber auch zu monitoren. Du kannst dann natürlich einen Google Alert einstellen und kannst die Dinge lesen und so weiter, aber das frisst ja alles eigene Ressourcen. Und das ist natürlich dann irgendwann tödlich, oder?
Ja, also ich glaube, der Ablauf ist ganz einfach der, es geht erstmal übers Bewusstsein und es geht erstmal das zu tun, was für die jeweilige aktuelle Wachstumsphase überhaupt Sinn macht. Ja, weil wie gesagt, einen schlechten Prozess zu skalieren macht keinen Sinn, weil da kommt nichts bei raus. Man braucht diesen Prozess und der muss belastbar, der muss funktionieren und man muss sich dessen sicher sein. Und dann kann man diese Dinge machen, die du vorhin gesagt hast, man kann das automatisieren, kann über Technologie nachdenken, über Beratung nachdenken, die das alles unterstützen kann. Das ist Wachstum. Das ist Entwicklung. Oder man verwaltet. Aber dann bleibt man da, wo man heute schon ist. Ganz klar.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal angucken, die wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, dann ist es ja auch so, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich für Wachstum? Und wie gesagt, über Neukunden ist es A, teurer und B, aufwendiger. Das heißt, in der jetzigen Phase ist halt Bestandskundenentwicklung, ich sag mal, auch der schnellste Weg zum Glück. Und wenn du das ja mehr ausschöpfst als bisher, hast du ja wieder mehr Deckungsbeitrag, hast mehr Gewinn und hast natürlich automatisch auch mehr Ressourcen in vielleicht Phasen, wo gerade Ressourcen echt ein hohes Gut sind, zur Verfügung, um dann dich natürlich auch weiter auf Neukunden zu stürzen. Was ja, wie gesagt, wir wollen ja mit der Episode heute nicht aussagen, dass Neukundenakquise keinen Sinn macht. Aber Neukundenakquise ist nicht das alleinige Allheilmittel für Wachstum, ne, sondern bei den Bestandskunden schlummert halt unendlich viel Potenzial. Und das gilt zu 99,9% für alle Branchen und alle Unternehmen.
Natürlich macht Neukundenakquise Sinn. Natürlich macht das Sinn. Aber Bestandskundenakquise macht mindestens ebenso viel Sinn. Das wollen wir doch ausdrücken in den letzten 25 Minuten.
4% der Kosten für die Generierung von gleich viel Umsatz. Ja? Also ich meine, das ist 96% Kostenvorteil. In der aktuellen Phase, glaube ich, mehr als lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Ja.
Also ich denke, dass wir in den letzten 25 Minuten, glaube ich, den Punkt gemacht haben oder klar gemacht haben, warum es eine gute Idee ist, sich mal darüber nach oder darüber mal nachzudenken. Und wenn ich was empfehlen darf, dann würde ich tatsächlich das tun. Wenn du jetzt morgen einen einzigen Schritt umsetzen willst, dann schreib doch einfach mal deinen besten Kunden an, aber nicht um jetzt was zu verkaufen, sondern einfach, um zu fragen, wie es läuft. Einfach mal damit anfangen. Und dann darüber diesen Prozess nicht nur im Hirn, sondern tatsächlich im System, auf Papier zumindest, mal voranzutreiben oder zu etablieren. Und dann zu wachsen.
Das ist doch eine gute Hausaufgabe. Ich glaube, damit können wir es doch heute für heute gut sein lassen, oder?
Ja, denke ich auch. Dann hören wir uns nächste Woche.
Mit erledigten Hausaufgaben.
Genau.